Happy Shooting, Folge 643. Das Innenmysterium. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
jimdoandenjoyacamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Schönen guten Tag. Ich habe in der Pre-Show gelernt, dass es Bier mit über 60% Alkohol gibt.
Ja.
Unfassbar. Ja.
Das ist unfassbar. 67,5%.
Unglaublich. Nichts
aus Schottland.
Igitt.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Die größere Frage wäre ja, kann man da Filme drin entwickeln? Oder werden die komplett zerfressen?
Egal. Ich würde es nicht probieren.
Egal. Ein Aspirin rein, Film rein und gucken, was passiert. Ja,
Mensch, ja,
da sind wir. Happy Shooting. Noch eine Folge, noch ein Jahr. Wunderbar. Ach, ich bin heute irgendwie,
so,
ich habe heute so viel.
Das ist doch nicht die erste Folge in dem Jahr. Wir sind
die erste nicht, aber ich habe so viel WTF-Momente heute schon gehabt, wieder in der Firma.
Ich hatte heute einen WTF-Moment. Ich war heute im Garten. Also es ist der 15. Januar, wo wir das aufnehmen. Ich war im Garten draußen und es bewegte sich was im Rosmarin und dann guckte ich da und dann war unser Rosmarin am Blühen und da waren Bienchen.
Am 15. Januar.
Ja. For fuck's sake, das ist nicht wahr. Also ich dachte echt, ich fahre jetzt um.
Ja, das ist gewöhnlich dran. Das wirst du die nächsten Jahre, glaube ich, häufiger haben.
Ich weiß es nicht, aber es war so ein kleiner Schock. Also jetzt nicht viel Blüten, aber ja, immerhin.
Es wäre allerdings auch nicht das erste Jahr, dass relativ früh die Blüte rauskommt. Übrigens fotografischer Bezug, ne? Man kann jetzt tatsächlich rausgehen und die ersten Knospen fotografieren, schön Makro und so, auch tolles Licht. Aber es wäre nicht das erste Jahr, wo die Knospen rauskommen und dann gibt es nochmal richtig fett Frost und Schnee und so. Und dann ist das alles im Eimer. Wollen wir mal schauen.
Genau, jetzt schauen wir erstmal in die Sendung. Wir haben nämlich euch wieder Fotothemen mitgebracht und sehr zwar schön. Haben wir was über die Klostergasse-Anrede, über die Sommerakademie, wir haben News, wir haben Gerüchte, wir haben Bilder, wir haben ein Bilderverbot und lass uns mal einfach loslegen.
Ja, das war kurz und schmerzlos. Wie kann man mitmachen hier?
Ach so, live natürlich. Also wir sind jetzt am 15. Januar 2020 am Aufnehmen und solltet ihr live dabei sein, dann werft uns Fragen über den Zaun. Im Slack, im Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage oder schickt uns einen Audiokommentar an info@happyshooting.de. Darüber freuen wir uns immer ganz besonders.
Das machst du sehr gut.
Na?
Erster Punkt. Wir müssen nochmal kommen zum Klostergeister 2020. Das ist wieder interessant für alle, die daran teilnehmen. Es gibt jetzt eine Lösung für die Frühanreise. Also für die Sonntagsanreise,
genau. Also die Sonja hat mich gebeten, da nochmal ganz kurz darauf hinzuweisen. Sie packt da auch was mit in die Shownotes rein. Und zwar ging es darum, dass der Anreisetag, der eigentlich für viele der Sonntag war, diesmal nicht geht, weil das Kloster gerade eine andere Veranstaltung an dem Zeitpunkt hat und das irgendwie die Zimmer nicht rechtzeitig fertig bekommt. Und da haben sich jetzt Jürgen und Sonja gekümmert und zwar um eine Möglichkeit für alle, die ein bisschen weiter herkommen oder auch alle, die sonst irgendwie da mitmachen wollen und vorher anreisen wollen, in Sigmaringen eine Unterkunft zu organisieren vom 24. Mai auf den 25. Mai. Und das ist die Jugendherberge. Mhm. Und da gibt es einen Termin für die verbindliche Anmeldung. Das managt alles die Sonja und da mit Übernachtungsbezahlen und so weiter. Also das müsst ihr alles mal im Slack nachlesen. Das ist alles im Kanal WS-Klostergeister und die Sonja hat dort auch was verlinkt. Also schaut da rein. Ich finde das fantastisch. Ich finde das so toll.
Wieder eine Wahnsinnsorganisation.
Das ist echt unglaublich.
Das ist echt, echt stark. Ja, schönes Ding.
Ja, also das ist schon mal der Hammer, wenn wir gerade bei so Workshop-Geschichten sind, wir haben auch News über die Sommerakademie, die Thüringische Sommerakademie, da haben wir ja schon mal drüber geredet, Moni und ich waren dort, haben uns das angeguckt und das Ganze als einen wunderschönen Platz für einen Analog-Workshop ausgemacht, Jetzt ist aber irgendwie von allen Seiten ist das Termin nicht gerade echt schwierig. Das heißt, wir werden jetzt dieses Jahr tatsächlich keinen Analog-Workshop dort machen, aber wir machen die bereits angekündigte Aufräumaktion. Ja, das, da gibt's ja diese alte DDR-Dunkelkammer mit X-Vergrößerern und Wannen und Waschbecken und was weiß ich allem. Und ja, da müssen wir ein bisschen aufräumen. Da wird das Zeug mal sortiert und geputzt und eine Inventur gemacht. Und an dem Wochenende haben wir dann sicher auch noch Zeit, mal irgendwie ein paar Filme durch die Suppe zu ziehen. Also ein langes Wochenende wird das. Und zwar das letzte Juni-Wochenende. Es werden da sein Moni und ich. Und dann, ja, ich sag mal, so eine Handvoll Leute ungefähr. Also ist es aber kein Aufruf, weil die haben wir, glaube ich, schon beieinander. Das ist einfach nur ein Hinweis, dass das stattfinden wird. Ja, wie gesagt, wir haben irgendwie dort für die, die noch mitkommen wollen, zwei Doppelzimmer und ein Einzelzimmer noch. Die stehen uns tatsächlich auch, ich vermute sogar gratis zur Verfügung. Thema Verpflegung ist gerade noch, wird gerade noch besprochen. Die Küche haben wir doch nicht ganz für uns, weil da ist noch eine andere Gruppe und die haben ihr Catering und wahrscheinlich werden wir uns einfach mit dranhängen. Das heißt, wenn Kosten anfallen, dann vermutlich halt irgendwie für diese Catering-Geschichte. Hm. Das Ganze wird besprochen im Slack, WS-Kanal WS Sommerakademie. Und ja, dort werden wir euch auf dem Laufenden halten.
Jawohl. Bin ja mal.
War übrigens auch wieder fasziniert, ne? Das Thema angekündigt und lass mal gucken. Eine Stunde hat es gedauert, dann hat sich der Erste gemeldet. Kurz drauf, 2, 3, 4, 5. Also es haben sich da schon 5, 6 Leute gemeldet.
Ja, da kann man ja auf alle Fälle den Kanal mal im Auge behalten. Wer jetzt sagt, ich habe da noch Interesse mitzukommen, einfach mal da melden, weil das wäre ja auch nicht das erste Mal, wenn kurz vorher noch Leute abspringen aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen.
Das ist immer durchaus möglich,
ja. Also einfach kommt rein in den Slack. Wie kommt man in den Slack? happyshooting.de/live, da steht das, ne?
Genau. Und in den Shownotes und überhaupt.
Ach, ganz einfach.
Ja.
Schön.
Kommen wir zu Fotothemen.
Ja, und zwar hatten wir letzte Woche ja in den News die Canon 1DX Mark III, ne?
Was? Ach so, ja. Und
zeitgleich, oder was heißt zeitgleich, aber ich weiß nicht, ob es derselbe Tag war, jedenfalls kam auch Nikon raus mit einer neuen Kamera, nämlich mit der D780. Hört, hört. Also nochmal eine Spiegelreflexkamera im 35mm Vollformat.
Ist die Frage, also ein Spiegel hat sie ja, aber die wird ja schon irgendwie als Hybridkamera vermarktet.
Ja, da kommen wir mal dazu. Also es ist eine D780 und damit halt ein Nachfolger aus der D700er Serie, also eigentlich eine klassische DSLR, also eine digitale Spiegelreflexkamera. Und dieses spezielle Modell ist jetzt rein technisch gesehen, würde ich sagen, so ein Zwitter aus einer Z6, der Spiegellosen, der neuen vollformatigen Spiegellosen von Nikon und der D5, also der großen professionelleren von Nikon. Was haben wir hier drin? Wir haben einen 24,5-Megapixel-Sensor drin. Da vermutet man, dass das 1:1 der Sensor aus der Z6 ist, was dann zusammen mit dem entsprechenden Prozessor, der da drin ist, dafür sorgt, dass man im Gegensatz zum Vorgängerin einen deutlich besseren Autofokus hat, wenn man im Live-View arbeitet, also den Autofokus dann über den Sensor benutzt. Es gibt dann außerdem eine Gesichtserkennung, also Gesichtstracking, Augentracking und so Zeug, dann auch im Videomodus. Also das, was eben die Z6 so alles kann, gibt es hier bei der D780 im Live-View-Modus. Nagelt mich jetzt nicht fest, ob damit alles geht, aber da müsst ihr mal die Spezifikation dann selber checken. Und wenn der Spiegel runtergeklappt ist, also das Ganze wie eine ganz normale Spiegelreflexkamera funktioniert, dann gibt es den Belichtungssensor aus der D5. Das heißt, die Belichtung wird mit den Routinen und Anzahl Messpunkten und Logiken gemessen, wie es bei der D5 der Fall ist. Tja. Ja. Nun kann man natürlich sagen, ja, das ist irgendwie eine Hybridkamera, aber so gesehen ist deine, was war das, die 5D, die Mark II hatte das schon, den Live-View-Modus. Insofern ist auch das schon eine Hybridkamera. Also
ja, ich meine, die versuchen natürlich jetzt in irgendeiner Form das Ding auch zu vermarkten. Ich denke, das wird eine klasse Kamera sein. Ich denke, es ist auch ein, ja, ein Hinweis dafür, dass die Spielreflexkameras noch lange nicht tot sind. Vielleicht kriegen die ja doch nochmal ein Comeback. Mhm. Aber also Technik aus der Z6, weil von den aktuellen Spiegellosen von Nikon ist die Z6 tatsächlich so der Geheimtipp. Mhm. Und die Technik dann in der Spiegelkamera, das ist schon nicht ganz unsexy.
Das ist schon nett. Und vor allen Dingen, du hast dann eben, also wenn die Kamera den Live-View nicht nur so hat, wie eben ja die ersten, also die letzten, würde ich ja schon sagen, haben auch schon vollwertigen Live-View-Modus, dass du also ohne Spiegel auch wirklich sehr gut arbeiten kannst. Bei den ersten war es ja noch so, ja, wir machen mal ein Live-View, weil irgendwie der Markt will das und so. Wenn das jetzt hier tatsächlich so ist, dass da der Sensor aus der Z6 drin ist und auch die Funktionalität so gegeben ist, dass du quasi komplett ohne Spiegel arbeiten könntest, wenn du wolltest, wie bei der Z6 eben zwangsläufig, dann hätte das natürlich, ja, dann hättest du das Beste aus beiden Welten, weil du könntest dann mit dem Live-View arbeiten und hättest dann die Möglichkeit, ja, diese Tracking-Geschichten zu machen, Gesichtserkennung und solche Späße. Und das dann auch vermutlich recht performant. Und wenn du dann doch mal diese Spezialfälle hast, dass es dann jetzt doch zu dunkel wird oder zu langsam wird für den Autofokus über den Sensor und solche Späße, dass du dann einfach den Spiegel runterklappst und dann hast du den Belichtungssensor und vermutlich auch Fokussensorik aus der D5 und hast dann relativ guten, schnellen, präzisen Autofokus auch bei wenig Licht. Also ja, könnte tatsächlich ein ziemlich gutes Arbeitsgerät werden. Muss man mal die ersten Berichte abwarten von den Leuten, die das haben. Sie ist so im mittleren Geschwindigkeitsfeld angesiedelt. Das heißt, wenn man mit Spiegel arbeitet, dann hat man 7 Bilder die Sekunde. Das ist schon so ganz ordentlich. Und 12 Bilder die Sekunde im Live-View. Klar, da muss kein Spiegel klappern. Und ich glaube, da ist man dann auch wirklich gut mit bedient. Sie macht außerdem 4K-Video mit bis zu 30 Bildern. Und das 4K-Video wird erzeugt aus einem 6K-Downsample. Also ich vermute, da wird die ganze Sensorbreite auch benutzt. Und dann eben Downsample auf 4K. Und das spricht für eine ganz gute Bildqualität. Tja, soll Ende Januar 2020 schon verfügbar sein, also brandaktuell. Und der Body wird bei 2.500 Euro liegen. Das ist so ein klassischer Preis für eine Vollformat-Spiegelreflex derzeit oder eine Vollformat-Digitale generell. Da liegen die so in dem Range. Also keine besondere Überraschung. Finde ich so erstmal recht solide, was ich gesehen habe auf der Webseite. Ich habe jetzt noch keine Tests davon gesehen.
Ist auf jeden Fall für diejenigen, die tatsächlich den Spiegel nicht missen möchten, ist das erstmal nicht schlecht.
Absolut.
Kommen wir zu den Gerüchten. Da hat uns unter anderem der Kai einen Link zu. Achso. Hatten wir den schon, den Jingle?
Ja, einmal hatten wir den schon.
Ah, okay, gut. Sehr schön. Also, der Kai hat uns eingeschickt. Olympus wird Mitte Februar eine neue Micro Four Thirds Kamera ankündigen. Steht hier. Oh, und zwar tatsächlich in dem Artikel steht drin, I can now confirm with 99.999% certainty. Also, wer das immer auch geschrieben hat, das scheint schon eine ein recht hohes Vertrauen in diese Information zu sein. Also mal schauen.
War ja interessant.
Mehr also wissen wir allerdings nicht, ne? Das ist die einzige Info.
EM1, ich denke mal, die Mark II wahrscheinlich noch nicht alt genug, um jetzt tatsächlich schon eine neue zu bringen. Keine Ahnung. Der hat ja auch gerade erst mit dem Firmware-Update ganz gut an Speed zugelegt, was Autofokus angeht und die Funktionalität und so. Da glaube ich noch nicht so richtig dran. Die 5 ist ja erst aktualisiert worden, wo ich gesagt habe, das ist im Prinzip so eine abgespeckte 1er mit ein paar Einschränkungen. Ob sie tatsächlich noch an der EM10 festhalten und einen neuen Nachfolger von der 10er rausbringen?
Also Kai schreibt gerade, die ersten Bilder von der EM1 Mark III sind auch schon aufgetaucht.
Tatsächlich, doch ein Nachfolger von der EM1. Das würde mich ja wirklich überraschen.
Werden wir sehen.
Oh, da bin ich natürlich sehr neugierig.
Vielleicht macht Olympus endlich mal eine vollformatige Micro Four Thirds.
Eine vollformatige? Du, die haben alle volles Micro Four Thirds Format. Was ist denn
Fortschritt? Das ist. Okay, lassen wir das. Fuji, es wird schwer gerüchtelt, dass der Nachfolger der X-T3 im März erscheinen soll. Also XT4 vielleicht, weiß man nicht genau. Mhm. Auch das ist, ich weiß nicht, wie hoch die Confidence in diese Info ist, aber es taucht auf jeden Fall immer wieder auf und angeblich von einer Trusted Source. Mhm. Ja. Mhm. Aber Details und Specs habe ich keine gefunden.
Ich bin ja tatsächlich Ende letzten Jahres, irgendwie so um den November rum, tatsächlich mal ins Grübeln gekommen, ob ich mir mal eine gebrauchte Fuji, so eine XT oder sowas kommen lasse, aus purer Neugier. Weil ich finde die vom Gehäuse her wirklich, wirklich schick. Die haben richtig so einen schönen Retro-Style, die haben oben halt Bedienknöpfe für alles Mögliche, auch so für ISO, ne? Hast halt zwar keine Zwischenstufen und sowas und die Belichtungszeit, aber kannst das einfach mal so alles einstellen, so ganz grob. Und die haben halt auch diese Film-Emulation, wenn du JPEG schießt, dann haben sie halt diese Fuji-Film-Geschichte da mit drinne. Und da hätte ich ja tatsächlich mal Lust, einfach mal zu sagen, ach komm her, gib mir mal so ein gebrauchtes Ding und lass mich damit mal ein Vierteljahr irgendwie losziehen und einfach mal Fotos machen. Und dann habe ich es dann doch wieder gelassen, weil ich es dann doch irgendwie wieder Quatsch fand, weil dann kommen dann doch die Wünsche nach diversen Objektiven und dann habe ich es gelassen. Also ich würde mich freuen, wenn Fuji jetzt nicht mit einer XT4 aus der Hose hüpft, wo ich sage, oh geil.
Aus der Hose hüpft?
Ja, wäre mal im Konto wahrscheinlich nicht so. Ich kann mich beherrschen. So, kein Gas. Weiter.
Sehr Canon? Schön. Letztes Gerücht, was wir noch haben, ist Canon. Und zwar geht es um die R-Serie. Das ist Gerücht, ist auf Canon Rumors. Und da heißt es, a known source has told us that the specifications posted did not man. Nee, warte mal, das war es nicht. sondern dass es dass zwei neue EOS R-Bodies in der ersten Hälfte 2020 kommen sollen. Und das Ganze hat hier ein Rating von 3, was da schon relativ hoch ist. Also auch da sind sie sich relativ sicher.
Also, dass ein Nachfolger von der R kommt, das darf man, glaube ich, als ziemlich sicher ansehen. Da wird natürlich eine Mark II kommen. Das ist fällig.
Ja, die RP wahrscheinlich, oder?
Und das andere dann eine RP, ja.
Ah, David schreibt gerade vielleicht eine RS, ne? Also diese
Oh, meinst du was Hochauflösendes noch?
Hochauflösende Geschichte. Für die ganzen Landschaftler und so.
Also das wäre das Einzige, was ich jetzt erklären würde, wenn sie sagen Canon R und zwei Bodies. Das können ja dann nur zwei verschiedene Sensoren sein.
Ja. Gehe ich mal von aus, ja.
Ja. Ja, stimme ich David zu. Könnte was Hochauflösendes kommen.
Na, gut.
Und dann?
Sofort. Und jetzt haben wir noch.
Sofort kaufend. Die Fotos werden sofort besser.
Ja, das ist sofort super. Noch ein kleiner Link zum Thema Geräusche. Wir haben ja hier immer wieder Geräuschrätsel und da hat uns der Sailor 70 auf eine Website hingewiesen, die heißt conservethesound.de und das ist eine Webseite, die Klänge aufbewahrt.
So wie unsere Geräuschrätsel hier.
Im Prinzip, aber von verschiedenen Dingen, also da sind jetzt nicht nur Kameras drin, da sind auch Autos drin und Büros und Rechner und Kassettenrekorder und alte Walkman und Computer und Flipper und Filmprojektor und Heizlüfter und was weiß ich alles. Also irgendwelche Sachen, die man halt vielleicht noch kennt und die Sounds gehen halt irgendwann verloren. Und
eine alte Straßenkarte, so ein Falk-Straßenplaner, weißt du, wie der halt so raschelt beim Aufklappen. Und so.
Ja, Schreibmaschine, Uhrventilator, was weiß ich alles. Ja, in einer Kategorie heißt Kamera und da sind tatsächlich im Moment 18 Kameras drin. Mhm. Mit ihren Sounds, ich muss ja gerade mal gucken, ob ich hier, das geht jetzt nur über Lautsprecher, eine Brownie Hawkeye.
Ich höre nix. Ah.
Moment. Achtung. Naja, kann man sich mal angucken. So quasi, wenn wir mal kein Geräuschrätsel haben, dann könnt ihr euch da ein eigenes machen.
Alternativ auch vom Haartrockner geht auch. Oder Heizlüfter.
Ja, aber fand ich klasse. Also herzlichen Dank.
Also das ist einfach ein cooles Projekt, ne? So eine Seite.
Ja. Das heißt jetzt aber schön nicht, gemacht. Dass ihr jetzt nicht, dass ihr aufhören sollt, Geräuschrätsel zu schicken. Ganz genau. Im Gegenteil, weil da sind ja nur 18 Stück drauf. Also.
Wir haben jetzt auch länger keins mehr gespielt. Das heißt aber nicht, dass wir noch welche an. Das heißt nicht, dass wir keine mehr an.
Also dass wir nicht
heißt,
noch welche möchten.
Ihr könnt weiterhin welche schicken und wir spielen dann auch irgendwann wieder welche.
Die kommen hier in den großen Vorratsspeicher.
Ganz genau. Die spielen wir irgendwann alle auf einmal ab.
Genau, ganz genau.
Welche Kameras waren das? Genau. Der Gewinner bekommt ein Eis zum Selbstkostenpreis. Und jetzt zu diesem hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden wieder unterstützt von Enjoy Camera. Das sind die mit dem Fotozubehör. Und die Gutscheincodes sind alle repariert und der Happy Shooting 2020 tut jetzt auch. Und
hey.
Ja, hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon. Und was auch rausgekommen ist, ist der neue Newsletter, der so in lockerer Folge ab und zu mal rauskommt. Diesmal ist es der Januar-Newsletter und da sind viele schöne Sachen drin. Zum Beispiel der Lytra Studio Multicolor, den ich in der Größe noch nicht gehabt habe. Also den würde ich mir mal ganz gerne tatsächlich mal anschauen.
Das ist einen kleinen Lytra Torch hast du, ne? Und den etwas größeren.
Ja, die größere, den musste ich wieder zurückschicken.
Der Studio ist jetzt noch größer, ne?
Der ist noch größer und ich mag das. Also es ist so eine Bicolor-LED, die einfach klasse ist von der von Farben, von der Bedienung. Kannst du Farbtemperatur einstellen. Die LEDs sitzen unglaublich dicht beieinander. Das heißt, das ist wirklich fast wie eine Lichtfläche. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Drei-legged Ding. Ellie hatten wir hier schon.
Ja,
diverse Objektivschütze. Dann haben wir den Alter RFS, das Filterhalter-Dingens zum Hochklappen. Du erinnerst dich?
Ja, witzige Idee.
Und den Wondered Hexad. Das sind diese Reisetaschen, diese Duffel von denen. Mhm. Und der Hinweis auf den Tag der offenen Tür. Weil ja,
ganz wichtig.
Das hatten wir letztes Mal schon erwähnt, aber der wird sich, glaube ich, tatsächlich lohnen. Da habe ich nochmal mit dem Yannick von Enjoy Camera geredet und der sagte, also wir haben da echt geiles Zeug vorbereitet, weil die haben da B-Ware, also Zeug, was Kunden wieder zurückgeschickt haben aus irgendwelchen Gründen, aber nicht, weil es defekt ist, sondern das ist alles völlig funktionsfähig. Ja. Ausstellungsstücke, Muster, Zeug, was im Lager halt noch so in Einzelstücken rumliegt, was man nicht mehr groß anbieten kann. Das Zeug 50-80% reduziert, kein Versand, nur vor Ort, nur solange der Vorrat reicht und das Ganze am 25. Januar von 10 bis 14 Uhr. Das ist ein Samstag.
Ist ein Samstag, ich habe es mir hier auch gerade mal notiert. Was sagst du, von wann? 10 bis 14?
10 bis 14 Uhr.
10 bis 14 Uhr.
Also 25. Januar. Guckt mal.
Ich habe es mal reingeschrieben. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Aber es ist halt ziemlich cool da. Ich habe jetzt die neuen Büros, das neue Geschäft. Ich weiß, wo das ist. Wir waren da vor Jahren mal drin, was noch, als wir die Beanbags unterschrieben haben. Da sah das aber noch ganz anders aus.
Naja, und wir haben da Workshops gehalten, ne?
Du hattest einen Workshop da schon mal. Da war ich ausgefallen wegen Krankheit. Den musstest du alleine halten, der Lichtworkshop.
Stimmt.
Das habe ich total verpasst. Und deswegen, ich war jetzt da noch nie drinne, während da ein Geschäft drinne war. Und ja, zum einen ist das ziemlich cool. Und da kann man ein paar Leute treffen, vielleicht auch Happy Shooting-Hörer. Und das, ich sage es immer noch mal, das 11A direkt vor der Tür, da kann man verdammt gut essen.
Das ist denkst also du nur ans Fressen.
Ja,
also ich habe mir vorgenommen, da hinzugehen. Und vielleicht schafft es ja auch. Das Ganze in den Shownotes verlinkt und wie gesagt, solltet ihr was bestellen wollen, dann ich glaube, der Gutscheincode gilt dann an dem Open Day nicht oder vielleicht, ich weiß es nicht, aber wenn ihr was bestellt bei Enjoy Camera,
ja,
ne, dann schreibt ihr noch Happy Shooting 2020 in das Feld für den Gutscheincode und dann kriegt ihr noch 5%. Und wir sagen, vielen Dank
für eure
Unterstützung.
Ja. Super Sache.
Ja, lass uns kurz über was in eigener Sache reden, und zwar Podcast-Download-Probleme.
Ups.
Ich wurde kürzlich angeschrieben von einem Hörer, der sagte, ja, ich kann die Hälfte von deinem Podcast nicht runterladen. Oh. Auch Happy Shooting.
Okay.
Da gibt's immer wieder Probleme. Und dann haben wir da echt lange hin und her getroubleshootet. Hat sich dann rausgestellt, dass es nicht wirklich an uns liegt, sondern an Pi-Hole. Sagt der Pi-Hole was?
Überhaupt nicht.
Also das läuft auf einem Raspberry Pi und es klingt sich ins lokale Netz ein und wird da sowas wie so ein DNS-Proxy. Und
ach, jetzt
der,
sagt mir das was.
Der ist im Prinzip so ein Tracking- und Werbeblocker. Das heißt, die Sachen, die da auf irgendwelche Tracking- und Werbeblocker-Sites gehen, die werden halt dann irgendwie von diesem Ding nicht weitergeleitet. Ja. Ne? Und das ist eine relativ hübsche kleine Geschichte. Das ist wirklich ganz cool. Aber da ist das Problem war, dass wir machen Tracking. Also nicht Tracking im Sinne von, wir machen hier Werbetracking oder so, sondern wir gucken, wie viele Downloads reinkommen und das machen wir über einen Service, der da heißt Feedpress. Mhm. Das ist ein unabhängiger kleiner Service, die machen auch nichts mit den Daten und deren Tracker, der quasi, also das läuft über so einen Redirect von den, es ist viel zu kompliziert, also auf jeden Fall scheint das Ding bei Pi-hole tatsächlich angeschlagen zu haben und nachdem er die Seite gewhitelistet hat, tat wieder alles.
Da ging es dann wieder. Ja, okay, das ist dann fies.
Also solltet ihr Pi-hole verwenden, dann
dann wisst ihr jetzt, wo diese Sendung mit der Lösung nicht, weil es ja geblockt ist, was auch immer. Wenn ihr jemanden kennt, der Pi-hole benutzt und sich immer ärgert, dass manche Podcasts nicht laden, wir sind ja nicht die einzigen, die das benutzen, mit dem Tracking, dann.
Na, er hatte auch noch ein Problem mit einem Podcast von der CT irgendwie.
Du, das wird ähnlich laufen.
Ja. Also. Im Prinzip schon.
Genau.
Kommen wir zum anderen Thema, was interessante, viele unterschiedliche Blickwinkel und Betrachtungswinkel hat. Es geht um Passbilder.
Jetzt vor kurzem hatte ich mit einem halben Ohr mitbekommen, also es gab ja immer diese Vorgabe, dass das jetzt diese hässlichen Passbilder sein müssen, so ganz frontal, gleichmäßig ausgeleuchtet und biometrisch halt. Ne?
Die gab es schon immer, ne? Oder ja, schon seit Jahren. Schon
lange, ne? Ja. Seit Jahren. Und dann gab es dann irgendwelche vordefinierten Templates, so für Photoshop und Konsorten, wo man sich dann eben seine eigenen Fotos zu Hause machen oder machen lassen konnte. Zuschneiden, einreichen, gut ist gewesen. Mhm. Kann man halt Geld beisparen. Und nun hieß es aber, dass das nicht mehr geht, sondern dass das in Beisein eines Beamten gemacht werden muss.
Was, genau, da kommt dann so ein Beamte dahinter? Zu dir nach Hause, wenn du dein Passbild machst und
der kommt zu mir. Daneben.
Ach, das wäre ja praktisch. Nee, also bisher ist das ja so, ne, du willst einen neuen Pass, dann organisierst du dir wie auch immer ein Passfoto und das kannst du natürlich, wenn du einen Fotodrucker hast oder so ein Canon-Selfie oder so, kannst du natürlich selber zu Hause machen. Das muss halt biometrisch sein, das kann man nachgucken. Das heißt, es muss, ja, wie du sagtest, so frontal sein und gewisse Proportionen müssen stimmen und so weiter. Neutraler Hintergrund. Und dann hat man das üblicherweise eben dann mitgebracht. Zuerst machst du ein digitales Foto, dann machst du davon einen analogen Ausdruck, dann wird das im Amt wieder digitalisiert oder in der Passbehörde. Die scannen das und dann landet das in deinem Reisepass und alles ist gut. Kürzlich ging die Meldung rum, dass das Innenministerium das Innenministerium ein Gesetz plant, nachdem Passfotos nur noch vor Ort unter Aufsicht der Passbehörde erstellt werden dürfen.
Aha. Das heißt im Automaten dann.
Genau. Und die Begründung, die sie da verlauten haben lassen, also das ist noch kein Gesetz, das ist nur ein Vorschlag im Moment, aber es sieht alles danach aus, dass das so werden wird. Die Begründung ist die mögliche Mehrpersonennutzung von Pässen durch Morphing von Gesichtern. Also du kannst digital natürlich.
Daher weht der Wind.
Naja, also ich weiß nicht, ob die Begründung, also ob das alles ist, aber das ist eine der Begründungen.
Okay. Ja, Morphing, also da steckt ja dahinter, dass jemand auf die schlaue Idee gekommen ist, wenn ich das Bild selber mache und ich das digital habe, dann kann ich dieses Bild digital verfremden und zwar in einer Art und Weise, dass es dem Menschen, der das Passbild hinterher scannt, gar nicht wirklich auffällt, aber eine automatische Gesichtserkennung nicht anschlagen würde. Also sie würde mich nicht mit
diesem gemachten Bild identifizieren. Nee, das ist
nicht das Problem.
Nein. Das ist nicht das Problem. Es geht ihnen erstmal darum, dass angeblich mehrere Personen einen Pass verwenden können, wenn man zwei Gesichter zusammen morpht und dann einfach die Gesichtszüge quasi bei beiden irgendwie
auch stimmen. Auch eine schöne Idee. Ja,
ich das hatte nur ist gelesen, die offizielle Begründung.
Ich hatte halt gelesen, dass man die Gesichtserkennung damit austricksen könnte.
Naja, das ist dann eher so die nächste Theorie. Insgesamt sollen deshalb dann innerhalb von 5 Jahren 11.000 Selbstbedienungsterminals in den Ausweisbehörden aufgestellt werden.
Das die Fotobooth kommt wieder.
Yay. Das kostet 177 Millionen Euro.
Ist ja dadurch
drin. Mit Sicherheit, weil die Passgebühren werden natürlich auch höher.
Ja, natürlich.
Ja, also das ist so das mit der Begründung und jetzt gehen natürlich die Fotohändler auf die Barrikaden. Weil die sagen,
für die war das immer ein kleines Geschäft. Das war relativ einfach zu machen.
Und das war das lukrativste Geschäft, das
die gutes hatten. Geld gekriegt. Der Kunde kommt also rein, Foto, ist nach 5 Minuten wieder draußen, lässt 10 Euro da, fertig.
Ja, wenn überhaupt, wenn das reicht. Also Fotohändler sprechen tatsächlich von existenzieller Bedrohung. Da gibt es den Handelsverband, die Handelsverbände zu dem Thema. Und die sagen wortwörtlich, da die Fotohändler mit der Erstellung der Passbilder nicht nur den höchsten Deckungsbeitrag erzielen, also Übersetzung, ja, am meisten Geld verdienen.
Ist auch sondern, legitim. Also wollen wir mal uns
natürlich
nicht mal meckern. Ist okay.
Sondern dieser Service auch maßgeblich für Kundenfrequenz in den Geschäften sorgt, würde dieser Plan Millionenumsätze im Handel vernichten. Also auf das gut Deutsch, die Leute kommen nicht mehr ins Fotogeschäft, wenn sie nicht Passbilder machen müssen. Und deshalb kriegt man die dann sonst nicht mehr in den Laden.
Und ich kann mir das zum einen ist natürlich immer erstmal ganz große Aufregung, wenn sich irgendetwas ändert. Ich kann das ja auch nachvollziehen. Ich mag das auch nicht, wenn sich Dinge ändern. Ich bin da auch so ein Typ. Ich mag gerne, wenn alles gleich bleibt. Aber es ist schon legitim. Also zum einen ist der Deckungsbeitrag sehr hoch bei diesen Dingern. Und wie gesagt, das finde ich absolut legitim. Das ist eine Dienstleistung und irgendwie musst du dein Geld verdienen. Und da kann man schon irgendwo an einer Grenze agieren mit solchen Bildern, wo es dem einzelnen Kunden nicht so richtig wehtut, aber auch wirklich was übrig bleibt. So Kosten und Zeitaufwand, so mal gegengerechnet. Aber ja, wenn die Leute zu dir kommen, dann gibt es ja diese Klientel an Kunde, die überhaupt erstmal zu einem Fotografen oder in ein Fotogeschäft hineingeht und das sonst gar nicht machen würde. Aber wenn du da mal drinne bist, dann siehst du vielleicht doch irgendwie einen schönen Bilderrahmen oder ein schönes Fotoalbum oder ach, guck mal, das ist aber ein tolles Bild da an der Wand, machen sie sowas auch oder was, irgendwelche kleinen Gadgets und Gimmicks, die du dann da mal so mitnimmst oder es zumindest mal gesehen hast und beim nächsten Geburtstag dran denkst, Mensch, da war doch was. Also ja, das ist ein valides Argument, finde ich schon. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich jetzt vom gesetzlichen Standpunkt her, vom rechtlichen Standpunkt her auch valide zu sagen, das ist schön, wenn ihr eure Fotos selber machen könnt, aber wenn wir jetzt jedes Foto hier von extern akzeptieren, haben wir keine Chance, das auf Richtigkeit zu prüfen.
Und ist das wirklich so?
Wenn man da Schindluder mittreiben kann.
Ist das wirklich so? Da kann doch der Mitarbeiter im Amt, was er tun muss, sich das Bild anschauen, dich anschauen und sagen, das sind sie.
Ich weiß nicht, ob das reicht.
Ich glaube,
feinsten Manipulationen. Also Leute nutzen das natürlich dann aus, dass sie da irgendwelche Computer austricksen. Am Ende wird es dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen müssen, dass sie das Bild von dir, also was du ihnen mitgibst, nehmen und in den Computer stecken und dann eine Kamera auf dich halten und gucken, ob der Computer sagt, dass das passt. Keine Ahnung.
Also ich denke, das ist tatsächlich machen. Also es gibt noch die eine Aluhut-Theorie, die du schon angesprochen hast, die ja, vielleicht gar nicht so viel Aluhut ist. Und zwar letztendlich, denke ich, ist da natürlich eine gewisse Gefahr zum Thema Privacy. Ne? Du hast immer mehr Bestrebungen, so eine flächendeckende, gesichtserkennende Kameraüberwachung einzurichten. Und diese automatische Gesichtserkennung, die muss ja irgendwo ihre Daten herkriegen. Und da sind natürlich Passbilder ideal. Und du kannst mit relativ einfachen kleinen Veränderungen, mit, was weiß ich, Augenabstand ändern und so weiter, kannst du so Zeug dann eben zum Teil schon austricksen. Und ich hab so die Befürchtung, dass das tatsächlich auch ein bisschen daher weht. Aber das ist Aluhut-Theorie, das ist reine Verschwörungstheorie. Da habe ich keine Belege dafür. Übrigens noch an die Eltern, ne, was sich dann, wenn das kommt, auch ändern wird, ist, dass die Kinderreisepässe in Zukunft nicht mehr 6 Jahre gültig sein sollen, sondern nur noch 1 Jahr.
Okay.
Alternativ könnte man sich einen 6 Jahre gültigen biometrischen Reisepass dann machen lassen, aber der kostet statt 13 Euro dann 37,50 Euro.
Warum auch nicht? Mein Gott, ja. Inflation und so.
Irgendwo muss man ja diese teure Überwachungstechnik auch
bezahlen. Das muss ich alles rechnen. Ne? Ja.
Es muss ja irgendwo, muss das Geld dafür herkommen.
Ja, und am Ende ist es auch nur Geld. Weißt du? Geld ist ja nicht weg, es hat nur jemand anders. Sag mal, du hast in dem Zusammenhang hier gerade noch einen schönen Link reingeworfen, Fotos von Menschen.
Ja, Fotos von
genau
Menschen.
Wo es genau um solche künstliche Generierung von Gesichtern geht, oder?
Genau, in Zukunft nehmen wir einfach automatisch generierte Bilder für unsere Pässe, dann kann da nichts mehr passieren. Es gibt einen Service, der heißt Fotos, generated.fotos. Und das ist ein Service, der, wir haben da schon mal drüber geredet, über diesen Algorithmus, dieses sogenannte StyleGAN von NVIDIA, mit dem sich quasi, wenn man da ein groß genügendes Datenset zum Trainieren reinwirft, künstliche Menschen erzeugen lassen, also Bilder von künstlichen Menschen.
Und zwar überzeugend.
Ziemlich überzeugend. Und was jetzt hier eine Gruppe gemacht hat von AI-Ingenieuren und Fotografinnen und Fotografen und also überhaupt, die haben also irgendwie im Fotobusiness, im Porträtbusiness sind die unterwegs. Die haben jetzt dieses StyleGAN genommen, das ist ein öffentlicher Algorithmus, und haben den mit 29.000 selbst erstellten Porträts gefüllt. 29.000 Bilder von 69 unterschiedlichen Models. Und haben darauf jetzt dieses StyleGAN mal losgelassen, um da so ein neuronales Netzwerk zu trainieren. Und haben dann ein Team, was dann die Daten, also die Bilder, die da rausgekommen sind, insgesamt 100.000 verschiedene Bilder von, also Porträts von Menschen, die es nicht gibt, haben das dann labeln lassen von den von Leuten, damit man danach auch filtern kann. Und die gibt es jetzt auf generated.fotos. Wenn man da drauf geht, dann hat man links so eine Filtergeschichte. Da kann man dann erstmal irgendwie männlich-weiblich auswählen und in welchem Altersbereich diese Person sich befinden soll und welche Ethnicity, also weiß, Latino, Asian or Black. Und dann die Augenfarbe und die Haarfarbe und dann filtert man und dann kriegt man Bilder, die genau auf diesen Suchbegriff passen. Und für private Nutzung ist das auch gratis nutzbar gegen Link. Also man muss dann zurücklinken. Und wenn man es ohne Link benutzen möchte, dann kann man da eine Lizenz für das entsprechende Bild kaufen. Was ich aber noch interessanter finde, ist, dass sie eine API anbieten. Also du hast eine API, das heißt, du kannst tatsächlich programmatisch darüber jetzt bestimmte Bilder finden oder runterladen von denen. Stell dir vor, du hast irgendeinen Bildbearbeitungsservice oder stell dir vor, du bist, was weiß ich, Adobe und möchtest jetzt als Platzhalterbilder irgendwelche Porträts einbauen lassen in Webseiten, die du mit den Tools gestaltest. Mhm. Wenn du 10.000 Bilder pro Monat runterladen möchtest, dann kostet dich das $100.
Das ist ganz interessant, so für Prototypen oder sowas, was Sinnvolles zeigen will.
Ich bin gespannt, wo das sonst noch drin landet. Ich weiß allerdings nicht, ob die Geschäftsidee tatsächlich trägt auf Dauer, weil dieses StyleGAN ist erstmal, ja, kann ja erstmal jeder verwenden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Firma Adobe jetzt deren Service kauft, sondern ich kann mir eher vorstellen, dass die das Ganze in-house macht.
Wahrscheinlich. Also ich habe hier mal ein bisschen durchgeklickt. Einige sind tatsächlich sehr überzeugend, die da rauskommen. Und bei manchen siehst du schon, das wirkt, also man sieht die Schnittstellen nicht, aber das Gesicht wirkt nicht lebendig, nicht echt. Ein Auge sitzt irgendwie nicht ganz an der Stelle, wo man es erwarten würde. Oder die Mundstellung und Mundwinkel passen nicht zu den Augenbrauen und also es ist.
Ja, dann klickst du zwei, dreimal auf neu generieren oder so. Und
ja,
dann
genau. Also es sind immer so ein paar dabei, wo ich sage, das sieht schon irgendwie creepy aus. Das ist irgendwie so wie so ein künstliches Robotergesicht, was echt aussehen will, es aber irgendwie nicht so richtig sein will. Wie sagt man da? Da gibt es doch diese. Irgendwas mit Valley, was irgendwo diese Phase, wo es so gut ist, dass es schon fast perfekt ist, aber noch ebenso unperfekt ist, dass es einen irgendwie unwohl werden lässt. Weißt du? Dann es wird immer besser und dann wird es irgendwie so schrecklich und dann erst wird es wieder richtig gut. Und da sind so ein paar dabei, wo ich sage,
Also bei dem einen hier, da ist ganz schön die Brille verbogen.
Ja, manches ist ein bisschen strange. Aber witzig gemacht, doch, ja.
Ja, also es ist auf jeden Fall mal ganz für manche Zwecke nutzbar, eher so ein bisschen erschreckend. Aber du hast dann zumindest, wenn du hier solche Bilder verwendest, auch jetzt mit Lizenz und gegen Kohle, hast du zumindest mal keinerlei Probleme mit irgendwelchen Persönlichkeitsrechten.
Na, das stimmt.
Ja, das fällt komplett weg. Also gibt es sicher Anwendungszwecke. Wir fallen aber mit Sicherheit auch nicht nur positive ein.
Nun gut. Das ist wie alles, man kann es immer auch alles missbrauchen.
Mhm.
Naja. Fotos. Das heißt, zukünftig wird man vielleicht keine eigenen Passfotos mehr machen dürfen. Das ist ein schöner Übergang. In der Sixtinischen Kapelle darf man ja auch keine Fotos machen.
Aha.
Ja.
Wegen UV und Blitz und so, ne?
Goldener Übergang. Das sagt man sich so, ne? Das denken viele.
Das ist doch immer, das ist doch in den Museen immer
in den Museen.
Der vorgeschobene Grund, wenn ein Blitzverbot ist, dann wegen
des Lichtes.
Weil die wertvollen Ausstellungsstücke dann ausbleichen oder so.
Ja, genau. Und da hätten jetzt auch viele gedacht, dass das in der Sixtinischen Kapelle der ausschlaggebende Grund war und ist. Hintergrund ist da, dieses Fotoverbot, das kam mit der Restaurierung der in dieser Sixtinischen Kapelle enthaltenen Kunstwerke. Und das war in den 80ern bis zum Ende der 1990er Jahre. Da wurden die restauriert. Und für diese Restauration hat der Vatikan finanzielle Unterstützung gesucht. Das heißt, man konnte oder wollte das nicht komplett aus eigener Tasche tragen, weil die Kirche hat ja nicht so viel Geld. Also sucht man jemanden, der das übernimmt. Und da muss man sicherlich auch ziemlich viel Geld reinstecken, wenn das wirklich, so Restauration von Kunstwerken, wisst ihr selber, da setzt man nicht irgendwie einen Freizeitkünstler mit einem Pinsel dran. Das kann ganz böse ins Auge gehen. Da gibt es auch ein sehr bekanntes Beispiel von so einem Jesus-Gemälde, das ganz schön kaputt war hinterher. Naja, und dann gab es also eine Ausschreibung für diese Restauration. Und da hat sich dann tatsächlich eine Firma gemeldet, nämlich das Nippon Television Network Corporation.
Was? Die haben
aus Japan.
Das ist der japanische, das ist der japanische Nationalfernsehen, oder?
Ich denke mal, das wird so sein.
Ich glaube.
Und die haben $3 Millionen geboten. Und haben auch den Zuschlag bekommen. Es wurden dann am Ende $4.2 Millionen investiert in diese Restauration. Aber sie haben das halt unter der Auflage gemacht, dass sie im Gegenzug die alleinigen Rechte für die Dokumentation, Fotografien, Film und Video haben für diese Restauration dieser Kunstwerke. Das heißt, die haben das nicht nur restauriert, sondern haben das auch sehr, sehr aufwendig tatsächlich fotografisch dokumentiert, den Stand vorher, den Stand hinterher, was wohl auch heute noch für die Historiker sehr wichtig ist, dass sie eben da den Prozess sehen können und wie es früher war. Aha. Das ist also mit sehr, sehr hochauflösenden Fotos alles dokumentiert worden, also mit ganz, ganz viel Aufwand. Und natürlich wurden auch Dokumentationen über diese Restauration gedreht, und zwar allein von diesem japanischen Fernsehsender. Und deswegen.
Also, die haben es in Content verwandelt.
Sie haben es in Content verwandelt. Und deswegen gab es dort dann eben das Foto- und Filmverbot, weil schlicht die alleinigen Rechte, und zwar gilt das für den Zeitraum der Restaurierung, bei diesem japanischen Fernsehen lag. Jetzt sagt das japanische Fernsehen dazu, ja, das ist schon richtig, aber das galt natürlich für die professionelle Verwertung. Das heißt, wenn jetzt professionelle Fotografen oder andere Video- und Fernsehproduktionen dahin kommen, das dürfen sie nicht. Wenn der normale Tourist dahin kommt und macht da irgendwie mal ein Foto von der Kapelle von innen, da hatten sie nicht die Finger drauf. Also das haben sie nicht weiter verfolgt und das war ihnen auch gar nicht so wichtig. Nun haben natürlich die Kirche und die Aufseher haben gesagt, wie wollen wir das auseinanderhalten, ob da jetzt ein professioneller Fotograf in Bermuda-Shorts reingeht und dann hinterher die Fotos verwertet. Da kommen wir nie wieder hinterher. Das weiß jeder, der mal versucht hat, einen Bilderklau nach Moskau oder sonst wohin aufs Jahr auf dieser Erde nachzuverfolgen. Das kannst du vergessen. Also haben sie ganz pauschal eben ein Foto- und Filmverbot ausgesprochen, weil es eben einfach nicht anders handelbar war. Aber das ist der Hintergrund, diese Rechte. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist 3 Jahre nach der Fertigstellung der Restauration abgelaufen, so war die Vereinbarung. Das heißt, Ende der 1990er, Anfang der 2000er war das Ganze abgelaufen. Aber trotzdem haben sie das Fotoverbot weiter bestehen lassen. Man hatte sich wahrscheinlich auch einfach dran gewöhnt. Also ist jetzt mal so von mir ein Eindruck, wenn da drinnen halt wenig geblitzt wird, ist es ja auch ganz angenehm für die Besucher, die da rumlaufen, wenn es da nicht dauernd irgendwo flasht. Und jetzt ist der vorliegende Grund eben der, weil man jetzt Angst vor zu viel Blitzlicht hat, um dann eben die restaurierten teuren Kunstwerke da zu beschädigen. Aber dieses Verbot wird nicht mehr so hart durchgesetzt. Das heißt, wenn dann dort auch mal ein Blitz losgeht, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Aber ursprünglich, wie gesagt, wegen der Rechte. Und das fand ich total spannend, weil das wusste ich auch nicht. Da gibt es einen schönen Link, das verlinken wir mal in die Shownotes auf happyshooting.de, Folge 643. Geht nach mentalfloss.com. Da war ich auch über einen Umweg, über einen anderen Blog draufgekommen. Liest sich sehr schön, da ist das alles nochmal im Detail erklärt und ich glaube, da sind auch noch weitergehende Links dabei.
Diese japanische Gesellschaft heißt übrigens NHK, das ist deren offizielles Fernsehen. Das hier ist die NTN, das ist nochmal was anderes.
Also die Dokumentation müssten auch zum Teil online zu finden sein, hörte ich. Und ja, vielleicht findet man da ja auch irgendwas in irgendwelchen Mediatheken zu dem Thema. Ist bestimmt ganz spannend anzusehen.
Schön, dann kommen wir zu einem Video, was uns Daniel über den Zaun geworfen hat.
Wenn du hörst 30 Jahre Zeitraffer, was stellst du dir darunter vor?
Ja, meistens doch so Bilder von Personen, die dann halt altern und regelmäßig sich selbst ablichten.
Tatsächlich eine schöne Idee. Ne? Gibt es ja so Väter, die irgendwie dann schon bei der Geburt der Tochter oder des Sohnes Fotos machen und dann irgendwann machen die das weiter. Nein, das ist es nicht. Hier geht es tatsächlich um ein Zeitraffer-Fotoprojekt, das 30 Jahre läuft, / laufen wird. / oder länger. Kommen wir mal dazu. Und zwar findet das ganze Projekt in New York statt. Und das ist ein Fotograf, der heißt Joe Di Giovanna. Und der hat da ein Apartment, das gehört ihm wohl auch, und da hat er einen schönen Blick auf die Skyline von New York. Und er sagte sich, das ist doch eigentlich sehr, sehr schön, aber nicht immer sieht man ja irgendwie jeden Moment des Tages und da vergehen so schöne Stunden und die Sonnenauf- und die Sonnenuntergänge und nachts. Und es ist jeden Tag ein bisschen anders und das ist halt spannend. Was kann ich denn da machen? Vielleicht mache ich einfach mal automatisch ein Foto davon und mache dann für den Tag einen Zeitraffer. Dann kann ich mir, wenn ich abends nach Hause komme, den ganzen Tag nochmal angucken. Also, schöne Idee. Hat er dann auch mal so gemacht und hat das dann auch hochgeladen auf seinen Account und hat am nächsten Tag wieder eins gemacht. Und noch eins und noch eins. Und das Ganze hat sich dann so weit entwickelt, dass er sich gesagt hat, okay, das muss irgendwie fest installiert werden. Das heißt, er hat sich dann eine Kamera an dem Fenster fest installiert, hat das Ganze vom Computer aus über Tethering auslösen lassen, sodass die Fotos dann automatisch im Rechner gelandet sind und dann konnte er dann da einen Zeitraffer draus machen. Und das hat er dann noch weiter automatisiert, dass dann, wenn die Bilder alle drin sind, auch automatisch ein Zeitraffer entsteht und dann auch hochgeladen wird. Ich glaube, da wird gar nicht mehr so wahnsinnig viel nachbearbeitet. Und das läuft jetzt schon seit über 4 Jahren. Das heißt, es gibt bei ihm seit über 4 Jahren für jeden Tag einen Zeitraffer. Und er sagt, das hat sich irgendwie dann so verselbstständigt, dieses Thema. Also Automation macht es natürlich möglich, dass man da überhaupt am Ball bleibt. Aber das hat so sich so als Kunstwerk so völlig verselbstständigt, weil Leute sind darauf aufmerksam geworden, sagt er, und klicken dann zum Beispiel, wenn ein Familienmitglied verstorben ist, dann klicken die da halt drauf und schauen sich dann nochmal den letzten Tag an, den dieses Familienmitglied in der Theorie gesehen hat. und schauen Sie das an. Oder wenn irgendein Familienmitglied geboren wird und auf die Welt kommt, dann wird dieser Link sich quasi gespeichert. Für, wenn das Kind dann alt genug ist, dann kann man ihm quasi dieses Zeitraffer zeigen, kann sagen, guck mal, das war der Morgen, an dem bist du geboren. Und guck mal, das ist übrigens genau die Stunde, in der bist du zur Welt gekommen. Also total irre, wofür man das so benutzen kann als Dokumentation. Und ja, es läuft jetzt seit über 4 Jahren und er hat eben jetzt vor, das für 30 Jahre laufen zu lassen. Er erklärt in dem Video auch noch genau, welche Kameras er schon ausprobiert hat. Im Augenblick hängt er da eine Sony A7 hin, aus verschiedensten Gründen, weil die hält wohl ganz gut durch. Und er hatte das eine Zeit lang wohl mit Capture One gemacht und über das Tethering. Inzwischen hat er da, glaube ich, eine andere Lösung. Erklärt also so ein bisschen und er hat auch inzwischen eine zweite Kamera laufen. Da stellt er aber nichts von online, sagt er, das ist dann nochmal irgendwie für ein anderes Projekt, wo er noch am Überlegen ist, was er damit macht. Also eine andere Perspektive einfach nochmal. Und hat, glaube ich, auch irgendwo in New York sich einen Raum gemietet, wo er dann auch nochmal was macht. Also das, die Idee wächst bei ihm, weil die Verwendungsmöglichkeiten sind einfach so großartig. Und wenn man jetzt sich so einen Tag dann im Zeitraffer anschaut, nicht nur des Zeitraffers wegen, sondern zum Beispiel, was ich gerade sagte, die beiden Beispiele, oder wie er auch sagt, so einfach zum so als Zen, so zum Meditieren. Viele klicken wohl morgens einfach einmal drauf und so zum Start hin gucken sich dann nochmal so ein Zeitraffer an, so einen Tag. Oder abends zum Abspannen und solche Geschichten. Eigentlich ziemlich cool. Ja, und er schließt dann so mit den Worten, das Projekt soll halt 30 Jahre laufen. Er hat da auch keine Angst, weil das Apartment gehört ihm, das wird schon funktionieren. Läuft also 30 Jahre. Wenn er bis dahin keinen Weg findet, es ewig laufen zu lassen. Das fand ich eine ziemlich starke Aussage. Also warum nicht über seinen Tod hinaus? Ja, ziemlich cooles Projekt. Ich hatte auch erst gedacht, so WTF, 30 Jahre Zeitraffer. Ich hatte auch gedacht, entweder so ein Kind, das eben bis zum Erwachsenenalter da protokolliert ist, oder eben so eine Geschichte, Bilder gesammelt über 30 Jahre und so mit Zeitraffer zusammengefasst.
Es sind ja jetzt erst 4 Jahre, ne? Der muss es also noch über 4 Jahre, 26 Jahre durchhalten.
Da muss noch ein bisschen
mit
was
dem Projekt.
Mhm, ja, ganz genau. Also spannendes Ding. Ich kann euch das ans Herz legen. Ich wollte, wie gesagt, eigentlich nur ganz kurz in dieses Video reingucken, weil ich dachte, WTF, worum geht's denn da? Und dann bin ich wirklich dran geblieben, ohne vorzuspulen und hab's mir angeguckt, weil das wirklich beeindruckend war. Coole Geschichte.
Tja, ja. Kommen wir zu einem anderen Projekt und zwar von einem Menschen namens Sean Hodgins und der hat die Digi Obscura gebaut. Das ist eine, ja, werden wir gleich kurz drüber reden. Das Ding ist auf mindestens 3 oder 4 Wegen bei mir gelandet. Also danke allen, ich kann es jetzt nicht mehr einzeln aus dem Kopf sagen, wer es war, aber danke allen, die es geschickt haben. Das ist eine selbstgebaute Kamera. So weit, so gut. Ne? Kamera selbst bauen ist jetzt erstmal nicht so schwierig normalerweise. Ne? So eine Lochkamera, Film fertig, ja. Mhm. Nee, das ist eine selbstgebaute Digitalkamera.
Da wird schon auch schwieriger.
Auch das, ne, kann man noch irgendwie, da gibt es ja so Open-Source-Projekte und dann brauchst du halt einen Sensor und dann hast du eine Platine und was
weiß ich. Ja, na klar, kannst du jetzt so ein Raspberry Pi nehmen, da gibt es ein Kameramodul,
ja.
Programmieren, fertig.
Nee, was dieser Sean Hodgins gemacht hat, ist, er hat die Kamera komplett selbst gebaut.
Also jetzt den Sensor selbst gebaut.
Inklusive Sensor. Naja, also das ist...
Mit wie viel Megapixel?
0,01 Megapixel, also 1 Kilopixel.
Ja.
Irgendwie 32 mal 32 Pixel. Nee, der hat tatsächlich das Ding 3D gedruckt, das Gehäuse. Der hat... die ganze Elektronik selber gemacht. Er hat eben eine Platine gebaut, auf der 32 einzelne Fotozellen, so SMD-Bauteile, so Fotodioden drauf gebastelt sind, also drauf gelötet sind. Dann hat er, also das war viel Löterei und so. Dann hat er erst gedacht, das könnte er mit dem Pinhole machen. Das ging aber überhaupt nicht. Also das ist, ja, war viel zu wenig Licht. Dann hat er das Ganze noch irgendwie mit einer Linse gemacht und dann hat er das Ding tatsächlich, was glaube ich bei den Sensoren heute gar nicht so üblich ist, so gebaut, dass er quasi einen Multiplexer gebaut hat, wo er jedes einzelne Pixel von diesen 1000 Pixeln direkt ansprechen kann. Also der geht quasi, um ein Bild zu machen, durch die Pixel wirklich so reihenweise durch und setzt sie auf Null, lässt sie belichten und liest sie dann aus. Also eine komplette Belichtung dauert irgendwie 5 Sekunden. Und in diesem Video hat er dann das Projekt auch schön dokumentiert, schön beschrieben, also für die Bastler unter euch. Ich denke, da ist auch einiges an Programmierung dabei, wahrscheinlich so Arduino oder sowas. Und sie tut. Ich meine, die Auflösung ist nicht toll, aber man kann auch einen Sensor selber bauen, wenn auch dann doch ein etwas... Ja, also ist interessant, ne? Kilopixel, wenn du jetzt mal so mit so Megapixel, viele Megapixel-Sensor in deinem Smartphone vergleichst, der ist irgendwie natürlich im Vergleich riesengroß, hat dafür weniger Pixel. Aber ein geiles Projekt.
Also ich bin gerade am Suchen. Und zwar, wir hatten doch auf der Fotokina mal ein Interview geführt mit dem Steve Sasson, der die erste Digitalkamera bei Kodak gebaut hat seinerzeit, wo noch auf Kassette gespeichert wurde. Genau. Daran hat mich dieses Projekt so wahnsinnig erinnert, aber ich finde gerade nicht die Auflösung von dem Ding,
die das Teil damals hatte. Ich weiß es nicht.
Steve Sasson.
Auch nicht viel mehr.
Kodak-Auflösung, das war
Man hatte ein bisschen mehr. Nee, also Moment, meine Angabe war falsch, ne? 32x32 Fotozellen sind nicht 0,01 Megapixel. Das war die Auflösung von der ersten Digitalkamera. Die hat nämlich 100x100 Pixel.
100x100, okay.
Mhm.
Ja.
Nun also, ja.
Hatte Steve Sasson ein paar mehr Dioden zur Verfügung.
Aber nicht viel mehr. Ja, aber ist das nicht geil?
Grandios. Grandios. Ja, nur ich finde das cool. Also ich finde das stark, dass man sowas heutzutage sich tatsächlich zu Hause so zusammenbauen kann. Also das ist, wie soll ich sagen, dass man das bezahlt bekommt und ja, dass Leute das Know-how haben, sich sowas zusammenzuschrauben. Mich fasziniert sowas. Es gibt ja auch so Leute, die sich im Grunde genommen hier die CPU von so einem C64er oder sowas zusammenbauen oder sich ein C64-Klon oder so ein Atari, was war das, Sinclair oder was auch immer, nachbauen, weil diese Prozessoren noch verhältnismäßig einfach waren, relativ wenig Transistoren hatten. Und wenn du ein bisschen Platz hast an der Wand, und gut löten kannst, da gibt's so Schaltpläne und dann bauen die sich das zusammen und programmieren das und ich Chapeau, ich ziehe meinen Hut vor sowas.
Aber ich finde das Boris, großartig. Es gab nie einen Atari Sinclair, also bitte schreibt uns jetzt keine
Atari E-Mails Sinclair. Wie hieß er denn? Atari ST hieß er. Der Sinclair hieß wie?
ZX81.
ZX81, genau.
Oder? War das der?
Ich glaube. Sinclair, ich glaube. Es sollte Atari, Sinclair heißen, nicht Atari Sinclair. Bitte.
Dann ist okay.
Also bitte.
Ja,
so alt bin ich noch nicht. Ja, meine Herren. Herrlich. Nee, ich finde sowas stark. Da triggert der Nerd in mir und dann siegt die Faulheit und ich baue sowas nicht selber nach. Ich lasse andere bauen und erfreue mich daran. So wie auch an diesen.
Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
Tja, wir werden wieder unterstützt von Jimdo. Da könnt ihr euch nämlich eine Webseite bauen, wenn ihr euch zum Beispiel auch mal so einen eigenen Fotosensor baut, so einen digitalen Fotosensor, dann könntet ihr dieses Projekt ganz hervorragend auf eurer eigenen Webseite dokumentieren und kommentieren.
Und mit Bildgalerie und allem drum und dran.
Und dort einladen lassen, genau, mit Video und Bildgalerie und allen Zeug geht wunderbar. Ihr könntet sogar einen eigenen Shop dort machen und sagen, ich verkaufe die Sensoren, ne, auf Anfrage und vielleicht noch irgendwelches anderes Zubehör dafür. Könntet ihr da machen. Eigenes Shop-System da aufsetzen. Das ist dann halt, sind eure Artikel, eure Erlös. Da geht nichts an Jimdo für ab. Das geht da alles. Ihr könnt das kostenlos ausprobieren, wenn ihr mal auf happyshooting.de/Jimdo geht. Klickt euch da mal eine Webseite. Da habt ihr zwei Möglichkeiten. Und zwar entweder den klassischen Webdesigner oder aber den neuen Dolphin. Und wenn es wirklich mal ganz schnell gehen soll und wenn ihr wirklich überhaupt nichts mit Programmieren und aufwendiger Gestaltung am Hut habt, sondern es soll einfach nur schnell gut aussehen und sehr einfach zu pflegen sein, nimmt mal den Dolphin, beantwortet da ein paar Fragen in diesem Einstieg-Wizard zu eurem Geschäft oder eurem Anliegen. Könnt ihr euch einfach durchklicken, keine Angst, da macht man nicht viel falsch. Es geht nur darum, so welche Farben werden da als Vorschlag genommen, welche Schriftart wird da als Vorschlag genommen und solche Dinge. Und dann habt ihr wirklich innerhalb von wenigen Minuten so ein rudimentäres Layout eurer Webseite, die schon funktioniert und auf jeder Bildschirmgröße gut aussieht. Und dann fügt ihr einfach eure Texte, eure Bilder ein, macht ein paar Seitenmodule dazu, also hier noch eine kleine Galerie rein, da soll noch ein Zweispalter hin, noch nee, doch drei Spalten, einfach Drag and Drop klicken, fertig. Habe ich auch schon gemacht unterwegs, vom Smartphone kann man da auch noch mal eben schnell einen Text reinschreiben und sowas. Das geht ganz gut. Gibt auch so Funktionen, wie wenn ihr da so einen Chat zum Beispiel reinklicken wollt, einfach einmal reinklicken und dann habt ihr so auf der Webseite, kennt ihr vielleicht so bei so Mobilfunkanbietern und anderen Seiten, dann gibt es da so ein kleines Symbol, so ich habe hier eine Anfrage oder eine Supportanfrage oder irgendwas und dann tut sich so ein Chatfenster auf und dann kann der Seitenbesucher da einen Text reinschreiben und ihr könnt auch hinterlegen, wann ihr online seid und wann nicht und ihr bekommt dann diese Nachricht aufs Smartphone gepusht. Und könnt dann von dort auch antworten. Und wenn ihr dann gerade nicht online seid oder außerhalb der Geschäftszeiten, dann kann man auch so einen Standardtext hinterlegen. Ziemlich coole Sache. Wie gesagt, probiert das mal aus im kostenlosen Modus, wenn ihr auf happyshooting.de/Jimdo geht. Könnt ihr einfach ausprobieren. Kostet auch nichts, bleibt auch kostenlos. Sind aber nicht alle Funktionen drin, die ich gerade genannt habe. Wenn ihr davon was machen wollt, dann klickt euch doch mal so ein kostenpflichtiges Paket. Und spart 15 Euro mit unserem Code Belichtigung.
Oh, da habe ich noch einen Shoutout.
Und dieser Code Belichtigung, der funktioniert jetzt wieder.
Also ganz kurz einen riesen Shoutout an Jimdo. Wir hatten nämlich auch bei Jimdo hatten wir Anfang des Jahres einen kleinen Gutscheincode-Hiccup.
Klassischer Jahreswechselproblem.
Der Tobias hat angefragt, er wollte den gerade verwenden und er tut nicht. Und Jimdo hat keine 5 Minuten gedauert. Dann lief das Ding wieder und der Tobias sagte dann, toll, Wahnsinn, dafür haben sie jetzt einen Kunden mehr.
Hat geklappt.
Also der Support ist auch super, super schnell.
Ja, wunderbar. Also probiert's aus, happyshooting.de/Jimdo. Wenn es euch gefällt, benutzt ihr den Code Belichtigung für 15 Euro Rabatt auf die kostenpflichtigen Pakete. Und wir sagen danke an Jimdo für den Support.
Und jetzt gucken wir jetzt gucken wir uns eure Fragen an, so rum passt. Und zwar
hat eine Frage. Er hat dieses Wochenende erstmalig eine Reportage unter Leuchtstoffröhrenlicht fotografiert und zu Hause ist mir jetzt aufgefallen, dass jedes zweite Foto einen Grünstich hat. Ich kriege das jetzt kaum gescheit angeglichen in Lightroom, zumindest nicht über den Weißabgleich. Gibt es da einen Workflow, Tipps und Tricks, die gute Ergebnisse?
Da bist du in die alte Leuchtstoffröhrenfalle gelaufen. Und zwar haben Leuchtstoffröhren, wenn man die jetzt mal mit einer super High-Speed-Kamera sich anschauen würde, die zünden und werden dann hell und werden wieder dunkel. Ne? Die flackern relativ stark. Ja. Besonders alte Leuchtstoffröhren, die nicht noch ein spezielles Steuergerät haben. Und dieses Zünden, das wird nicht nur hell, sondern da ist tatsächlich auch eine Farbveränderung drin. Und wenn du jetzt mit einer sehr, sehr kurzen Belichtungszeit fotografierst, dann kann es sein, dass du tatsächlich in dem Moment auslöst, wo gerade die Leuchtstoffröhre irgendwie in dieser Hochfahrphase ist, ne? 50 Mal pro Sekunde. Und deshalb sollte man unter so Leuchtstoffröhrenlicht auch nach Möglichkeit immer mit einem Vielfachen von dieser 50stel Sekunde arbeiten, damit man ja diesen Zyklus komplett mitbekommt und damit den Farbstich so gut reduziert wie möglich. Im Nachhinein,
ja, jetzt weiß
ist
ich
das
nicht,
eher schwierig.
Ich weiß jetzt nicht, was er, also er hatte noch geschrieben, dass er die RAW-Bilder hat, also insofern ist zumindest keine Farbinformation verloren gegangen. Ich weiß jetzt nicht, was er ausprobiert in Lightroom, weil mit Auswählen aus den Presets, da ist nicht getan. Also wenn man da einfach auf Leuchtstoffröhre klickt, das kannst du vergessen, das wird
nicht. Das Problem liegt ganz woanders. Wenn du eine kurze Belichtungszeit hast, dann hast du einen Schlitz, der übers Bild geht. Das heißt, dieser Farbverlauf, der ist dann nämlich übers Bild verteilt. Der ist nicht gleichmäßig übers ganze Bild, sondern da ist dann irgendwie die untere Hälfte hat noch den Grünstich und die Oberhälfte nicht mehr.
Ja, man müsste mal ein Beispiel
sehen. Das ist viel Handarbeit.
Man müsste mal ein Beispiel sehen. Grundsätzlich hat der Weißabgleichregler, wenn man ihn manuell bedient, hat ja zwei Regler. Einmal den, der von warm nach kalt, also gelb-orange nach blau geht. Und damit wirst du wahrscheinlich relativ wenig anfangen können an der Stelle. Und unten drunter gibt es noch einen von Magenta nach Grün. Und mit dem könntest du es mal versuchen. Vielleicht.
Aber nur, wenn der Farbstich über das ganze Bild gleichmäßig geht, ist.
Genau. Ne? Wenn es halt nur einen oberen oder einen unteren Bereich vom Bild betrifft, dann kann man das auch machen mit diesen Reglern, mit einem Gradienten, also mit einem Verlaufsfilter, den man übers Bild legt. Muss man so ein bisschen hinfummeln. Und da würde ich mich halt erstmal auf die Bereiche konzentrieren, wo Gesichter zu sehen sind und da irgendwas korrigieren. Und ob dann Jackett ein bisschen gefärbt ist oder im Hintergrund, ist auch egal dann.
Tja, wieder was gelernt. Und? Im Zweifelsfall schwarz-weiß machen, ne?
Genau, schwarz-weiß geht nämlich immer, wollte ich gerade sagen. Schön kontrastreich, schwarz-weiß, bisschen Korn drüber, passt. Der Jan fragt, nutzt bzw. setzt ihr Meta-IPTC-Daten in Lightroom? Wenn ja, in welchem Umfang? Also welche Felder machen Sinn? Was sollte man immer nutzen und was ist so nice to have?
Das ist hochindividuell.
Benutzt du das?
Also Metadaten benutze ich ständig. Also zum einen die EXIF-Daten natürlich, die die Kamera reinschreibt. Dann habe ich Flags dran für verschiedene Sachen. Dann
auch beim Export? Also wenn du die Bilder raushaust?
Nee, das nicht. Aber für Schlüsselwörter natürlich und so weiter. Und meine Suchfilter, die ich dann benutze, die basieren natürlich auf Metadaten.
Ja, das ist klar.
Also insofern ja, jetzt konkrete Felder, nee, das ist zu individuell, das kann ich, also das waren jetzt gerade die ich hauptsächlich benutze.
Weil Exif-Daten und Stichwörter nutze ich natürlich auch und was ich mache ist, ich schreibe, ich weiß nicht, das ist glaube ich in diesen IPTC-Feldern, da gibt es einmal den Fotografen und ein Copyright.
Genau.
Die fülle ich aus, dass da mein Name drin steht und wenn ich dran denke, das richtige Preset zu verwenden, dann steht da auch noch eine Webadresse mit drin.
Also bei mir ist das im Import-Preset. Standardmäßig, wenn ich importiere, werden diese Kontaktdaten natürlich auch noch reingeschrieben.
Ja, ich habe immer verschiedene, weil ich habe ein Import-Preset für unsere Workshops und dann habe ich ein privates und dann habe ich noch welche, wenn Tanja mir Bilder gibt und ich vergesse das gerne mal umzuschalten und nachträglich mache ich es dann auch nicht mehr. Also ganz wichtig ist es nicht. Ich habe noch nicht einen Auftrag, noch nicht einen Anruf oder einen Kommentar bekommen, weil in einem Metadatenfeld mein Name oder meine Webadresse drin gestanden wäre. Also insofern ist das bei mir persönlich ziemlich irrelevant. Aber Copyright fülle ich einfach mal so aus, damit ich wenigstens sagen kann, wenn jemand das Bild da einfach genommen und für seine Zwecke verwendet hat online, dass ich sagen kann, Junge, also wenigstens mal, ne, weißt du, also kannst wenigstens mal Kontakt zu mir aufnehmen und fragen, wirklich.
Das ist übrigens so ein Thema, da würde ich mich, Jan, an deiner Stelle tatsächlich mal mit den anderen Hörerinnen und Hörern kurz schließen, die sich so im Slack rumtreiben. Ne, das wäre so ein klassisches Thema, was man da einfach mal so... man sich mal austauschen kann.
Ja, gab auch im HS-Fragenkanal, da ist ja die Frage gekommen, da gab es auch schon ein paar Antworten von Hörern. Könnt gerne mal reingehen, sucht euch die nochmal raus und schreibt dazu, was ihr habt. Oder geht am besten auch mal auf happyshooting.de hier zur Folge 643 und schreibt mal rein, welche Metadaten ihr denn so benutzt. Also klar, für die Suche macht man das eine oder andere. Aber was überlebt denn auch den Export bei euch? Also was ist euch da wichtig? Gibt ja Leute, die da halt die GPS-Koordinaten auf jeden Fall drin haben oder das auch nachträglich machen oder eine Ortsangabe reinschreiben und solche Dinge. Ist mir mal viel zu aufwendig. Der Michael schreibt, ihr erwähnt ja immer wieder, Zooms seien Luftpumpen und somit staubproblematisch. Das wirkt prinzipiell auch plausibel. Jetzt lese ich gerade den Teardown der RF70 bis 200, also ein Objektiv, ne? Canon, glaube ich, auf lensrentals.com und stolpere da über das Zitat. Zitat. Some of you like to call them dust pumps. That's cool. That's cool too, although it's incorrect. We take care of 20,000 lenses. The most common dusters among current lenses all happen to be primes that don't zoom at all. Also, mit anderen Worten, sie haben da viele Objektive, Zooms und Festbrennweiten und wenn überhaupt irgendetwas verstärkt Staub in den Spiegelkasten oder auf den Sensor wirft, dann sind es die Festbrennweiten, die gar nicht zoomen.
Das finde ich super interessant, danke Michael. Vielleicht muss ich da meine Meinung tatsächlich mal ein bisschen anpassen, weil ich setze schon sehr hohe Stücke auf lensrentals.com, weil da kommt viel gutes Zeug raus von denen. Jetzt. Und wenn die sagen, dass unsere Zooms das Problem eher nicht haben, wobei es ist ja kein Problem, das müssen wir gleich mal sagen. Also die Staubproblematik, habe ich es nie bezeichnet, sondern es wird sich nicht vermeiden lassen, dass Staub da reinkommt. Und vielleicht sind ja die Objektivhersteller mittlerweile so schlau, dass sie den Zooms einfach noch ein bisschen besseres Filtermaterial einbauen. Das könnte ich mir vorstellen. Ich
habe da auch so zwei Theorien. Weil die Meinung dazu kommt ja auch nicht von ungefähr. Die kommt ja also zumindest bei mir auch aus der Erfahrung heraus. Aber meine Erfahrung, was für Zooms hatte ich denn? Und zwar hatte ich eigentlich viele, viele Jahre mit der 350D und der 5D im Einsatz das Canon 100 bis 400, das alte, das erste.
Das ist ein Schiebezoom.
Und das Ding funktioniert nicht nur wie eine Luftpumpe, es bedient sich auch wie eine. Und es wirkt auch wie eine. Das heißt, man hat einen Schiebezoom, da schiebt man also wirklich das Zoom nach vorne und wieder zurück, wie man so eine Luftpumpe eben auch pumpen würde. Und da kannst du teilweise wirklich den Luftzug merken. Das ist definitiv mal eine Luftpumpe und erfahrungsgemäß wirbelt die natürlich auch Staub auf. Ob die dann immer auf dem Sensor landet und dort bleibt, das ist ja mal eine ganz andere Frage.
Ich habe eine andere Theorie. Ja, mach doch
jetzt,
mal weiter.
Und jetzt hatte ich dann noch ein anderes Zoom, das war hier von Sigma, so ein 70 bis 300, ist zwar ein Drehzoom, hat sich aber mechanisch auch verlängert und verkürzt, hat sich also auch massiv bewegt, hat einen großen Weg gehabt, den es zurückgelegt hat. So, und jetzt sind die moderneren Zooms ja durchaus ein bisschen anders konzipiert. Die bewegen sich nicht mehr so stark raus und rein und mögen vielleicht auch besser abgedichtet sein. Und dagegen haben aber die Festbrennweiten immer mehr Glas bekommen für immer mehr bessere Bildqualität und so weiter. Ja, und vielleicht bewegt sich da jetzt ein bisschen mehr. Es gibt ja auch so Festbrennweiten, wo sich das hintere Linsenelement rein und raus bewegt zum Beispiel, um da irgendwas zu optimieren, was früher eher mal nicht so passiert ist.
Lass mich mal kurz meine Theorie erzählen. Wenn du ein Objektiv, also das wäre jetzt auch plausibel, wenn du ein Objektiv hast, was viel Luft bewegt, also auch in der Kamera, im Spiegelkasten oder im Bereich zwischen Objektiv und Kamera, dann wird diese Luft ja auch wieder rausgesaugt, ne? Die ist ja nicht, wird ja nicht nur reingepumpt, sondern da ist ja Luftbewegung da. Und vielleicht ist das ja wie so ein Püster.
Ah, meinst du,
wie so ein Blasebalg? Wo dann vielleicht, quasi, wenn da Staub drauf ist, dann auch damit irgendwie wieder entfernt wird.
Das heißt, wenn du quasi dann rauszoomst, wird der Staub vom Sensor weggesaugt. Genau. Und rausgepustet.
Weißt du, ob es einen Link dazu gibt von Michael?
Nee, weiß ich nicht. Aber
okay, findet
man bestimmt bei Lens Rentals dann.
Ansonsten, Michael, schick mir doch mal den Link zu dem Artikel. Der interessiert mich nämlich jetzt tatsächlich.
Ist tatsächlich spannend, ja.
Genau.
Also, ich werde da auch mit meiner Meinung dann erstmal mich anpassen.
Ja, natürlich. Also, wie gesagt, wenn Lens Rental das sagt, dann
wird da
hat das vermutlich Hand und Fuß.
Ja.
Aber den Artikel will ich trotzdem gerne sehen.
Im Slack ist da schon der Link. Guck.
Nur gut, dann kommen wir jetzt zum Terminkalender.
Der Terminkalender.
Ja, wir haben wieder zwei Termine bekommen und zwar einen von Thomas. Da geht es um die 23. Michelauer Fotobörse. Die ist in Michelau in Oberfranken in der Angerturnhalle und zwar von am 15.03. von 10:30 bis 15:30 und es gibt einen großen kostenlosen Parkplatz. Wir bieten ein großes Angebot an Geräten und Zubehör rund um das Foto- und Filmhobby. Anbieter sind professionelle Händler aus ganz Deutschland und Privatpersonen. Also das verlinkt in den Shownotes. Und dann hat der Jürgen uns noch eine Veranstaltung, nur das ist eher eine Ausstellung, glaube ich, reingeworfen. Und zwar zum Wildlife Photographer of the Year. Die geht vom 12.12.2019, also die läuft schon und geht noch bis zum 2. Februar. Das Ganze in Reutlingen. Die besten Naturfotos des Jahres. Naturkundemuseum Reutlingen am Weibermarkt 4. Veranstalter Stadt Reutlingen, Naturkundemuseum. Es gilt als Oscar der Naturfotoszene. Der Wildlife Photographer of the Year. Es ist der weltweit größte und renommierteste Wettbewerb für Naturfotografie. Veranstaltet vom Natural History Museum in London. Das Naturkundemuseum zeigt die Auswahl der 100 besten Bilder, die von der Jury prämiert und belobigt wurden. Und die zwei Termine, wie gesagt, in den Shownotes und im Terminkalender, den findet ihr auf happyshooting.de/Terminkalender. Und solltet ihr einen fotografisch relevanten Termin haben, dann könnt ihr ihn da eintragen. Dankeschön.
So. No. Wir möchten.
Ein Gewinner ermitteln. Wir brauchen noch so ein Bild dazu, wie du mit so einer, so, also alleinunterhaltermäßig mit so einer Einmannband, mit so einer Trommel auf dem Rücken und Federn am Hut und einem Kazoo vor der Nase.
Ist sehr schön. Ja, Gewinner. Zukunft hieß die Aufgabe. Viele Leute haben mitgemacht. 31 qualifizierte Bilder und zu gewinnen gibt es ein Produkt aus der Zukunft. Ein Aluminiumprodukt. Das Dörr SH6580 Variable Smartphone Holder.
Yes. Okay.
Ja, ganz praktisches Teil. Kannst dein Smartphone einklemmen und damit ist unten Stativgewinde auf ein Lichtstativ oder Fotostativ klemmen. Und der Vorteil an diesem Halter, deswegen, ich muss mir dann, sobald der Gewinner sich dann meldet und ich das verschicke, muss ich mir selbst eins davon bestellen. Ich habe zwar schon so zwei Smartphone-Halter, aber dieses hier ist total schmal. Kann man also wirklich einfach so ganz schön schlank an die Seite von der Fototasche stecken. Nimmt keinen Platz weg. Ist sehr praktisch. Finde ich sehr cool, das Ding. Ja, von unserem Sponsor natürlich, ne? Von Enjoy Your Camera. Hatten wir ja schon mal besprochen, das Ding. Ja, lass mal gucken, ne? 31. Ja, fang du mal an. Ich glaube, letztes Mal hatte ich den Gewinner.
Ich, 75.
Deutlich drüber.
Das ist zu viel.
58.
Dann 25.
Oh, Treffer.
Oh, das war auch noch ein guter, das war noch ein guter Treffer. Ja, das ist ein Foto von Kai Thomas. Und das Bild heißt Zukunft, da in der Beschreibung steht Blick in die Glaskugel in Form eines Lensbabys. Und ja, was sehen wir? Wir sehen
ja, gut,
ein Foto von einer Website, die da heißt happyshooting.de/podcast. und dort ja, die Sendung 1000 betitelt mit Zukunft, das ganze Lensbaby typisch mit unscharfen Rändern und so weiter.
Ja, und die guck mal, wann die rausgekommen noch nicht, ist, die Folge. Also wann die
Datum
rausgekommen
der,
sein wird.
Der 1. April 2027.
Ja.
Also Kai kann in die Zukunft schauen und hat das da mal eben bewiesen.
Schöne Retuschearbeit.
Boah, ja. das hat er irgendwie da, kann man per Editor kann man das ändern.
Ich glaube eher, dass er den versteckten Link auf unsere schon bereits vorproduzierten Sendung gefunden hat. Die oh, glauben Mist. Doch alle, wir sind live, aber Mist. Jetzt ist es aufgeflogen.
Achso, das ist nicht bekannt, dass wir eine AI sind?
Richtig. Und wie wir nämlich, obwohl es schon längst aufgezeichnet ist, auf solche tagesaktuellen Themen eingehen können, das wird unser Geheimnis bleiben. Tja, das ist das Geheimnis unseres Reichtums.
In Wahrheit versaufen wir das gerade alles auf den Bahamas, ne?
Ja, natürlich.
Das gehört.
Sehr geil. Also, Kai, Thomas, bitte schick mir eine E-Mail an info@happyshooting.de, Stichwort Gewinner Zukunft, mit einer Anschrift, an die ich das Dörr SH65, also an die ich diesen Smartphone-Halter schicken kann. Sehr witzige Idee. Zukunft. Generell fand ich das Spektrum der Bilder, also der Motive, sehr breit gefächert. Also oft haben wir ja so Aufgaben und dann hast du irgendwie 5 Bilder mit dem Thema, 3 Bilder mit dem Thema, 6 mit dem Thema. Hier ist eigentlich wirklich alles dabei. Also nur mal so, ohne jetzt große Bildbesprechung zu haben, nur mal so kurz die Bildideen. Heimiber hatte zum Beispiel ein Foto einer Bronze, einer kleinen Glückaufbronze, so einem Bergarbeiter, weil eben der Bergbau in Deutschland keine Zukunft mehr hat. Dann haben wir zum Beispiel ein Bild von einem Babybauch. So, was wird da wohl in Zukunft kommen? Also einfach mal ja, Familie als Zukunft. Dann haben wir, warte, wo hatte ich es gesehen? Natürlich plakativ einfach nur die Zahlen, also 2020 zum Beispiel von Lukas, gezeichnet wahrscheinlich an Silvester oder darum herum mit so Wunderkerzen, auch eine sehr schöne Bildmalerei. schön gemacht. Was hatte ich denn hier noch gesehen?
Ein ganz interessantes Bild von einem Windrad, also von einem
Windrad,
von einer Windstromanlage.
Energie, ne? In Zukunft, ganz genau. Ach, guckt's euch an, ist Huber zum Beispiel, das fand ich ein schönes Bild, ist eine Galerie zu sehen auf dem Tisch von Kameras, von alt bis ganz neu, also bis hin zur Smartphone-Kamera oder Tablet, auch sehr schön, einfach so ein, ja, die Entwicklungsgeschichte der Kamera, dann natürlich so der Blick in die Zukunft im Sinne von, ja, im Spiegel durch die Glaskugel und sowas, das heißt also Kameras, wo dann in einem Objektiv etwas hineinmontiert wurde oder durch das Objektiv etwas fotografiert wurde oder in einen Spiegel noch eine zweite Belichtung oder eine zweite Bearbeitung mit hineingebaut wurde und so Sachen. Streckenweise echt kreatives Zeug und um die Ecke gedacht, fand ich spannend. Also da, ja, ich wüsste jetzt, also es sind kaum irgendwie zweimal das gleiche Konzept oder so. Sind
alles, ja, es ist also tatsächlich so unglaublich,
alles
wie sich das Zeug auch spannt. Ja, danke, gemacht, dass ihr mitgemacht habt.
Ja, die aktuelle Aufgabe mit, ne? Kabel läuft noch. Nächste Woche gibt es eine neue Aufgabe. Und übernächste Woche, so wäre es denn nicht verschwitzen, die Auflösung der Kabelaufgabe.
Sehr schön. Dann sagen wir danke. Nee, halt, bevor wir Danke sagen, noch eine kleine Sache in eigener Sache.
Oh, du bringst meine Kapitelmarken durcheinander.
Ja, da musst du jetzt flexibel drauf reagieren.
In eigener Sache.
In eigener Sache. Und zwar haben Moni und ich uns mal kurz sehr ärgern müssen. Es geht ums Film Photography Handbook. Also eigentlich, also absolut analog, ne? Das Buch, das ist ja mittlerweile in der zweiten Second Edition, also in der zweiten Auflage erschienen. Mit überarbeitet und so weiter. Das gleiche ist auf Englisch erschienen, als Film Photography Handbook Second Edition. Und das ist im deutschen, in der deutschen Amazon, im deutschen Amazon auch zu erhalten. Und wir sind ja schier vom Hocker gekippt, als wir dann Rezensionen gesehen haben, weil die lag dann irgendwie so bei 3 Sternen und besteht aus genau 2 Rezensionen. Einer, die 5 Sterne hat und sagt, ey, geil.
Ja.
Und eine, die sagt, ich habe nicht ins Buch reingeguckt, aber es kam mit einer Ditsche am Eck an.
Ja, es sind so die typischen Rezensenten, die ein Produkt bewerben, weil der Lieferdienst war nicht rechtzeitig da oder es wurde das Falsche geliefert.
Naja,
oder
es war eine Thema, Ecke drin. Die Sache ist, da gibt es natürlich Vorgaben für solche Rezensionen und die muss irgendwie relevant sein. Und die ist halt nicht relevant, sondern da geht's halt um irgendwie ein Versandproblem, ne? Da hat DHL irgendwo oder ja, Hermes oder sonst wer hat das in die Ecke geworfen.
Stolper ich ständig drüber über so einen Scheiß.
Ah, und das ist extrem ärgerlich, weil ich meine, das kaufen jetzt nicht viele Leute hier in Deutschland, aber wenn das irgendwie so scheiß Bewertungen hat, dann kauft's gar keiner mehr in Deutschland, also die englische Version. Ich habe dann Amazon angeschrieben, habe natürlich sofort so eine Roboter-Antwort bekommen nach dem Motto, nö, ist alles okay, das verstößt nicht gegen unsere Richtlinien, was Blödsinn ist. Mhm. Das ping ich jetzt noch oder pingponge ich jetzt noch ein paar Mal zurück, bis dann irgendwann, weiß nicht, nach dem zweiten oder dritten Mal hoffentlich, dass sich dann auch ein Mensch anguckt. An dieser Stelle 1000 Dank an die Community im Analog-Kanal, da habe ich es nämlich auch mal, ich habe mich so geärgert, habe ich das da reingeschrieben und da sind dann gleich welche los und haben diese Rezension erstmal, ja, da kann man drauf antworten, ne? Also ob das was bringt, weiß ich nicht, aber ich sag mal auf jeden Fall danke, dass ihr da so ein bisschen mitgeholfen habt. Ja, das ist eigentlich alles.
Man kann bei solchen Rezensionen kann man halt draufklicken und kann sagen, war nicht hilfreich und wenn dann irgendwann
nee, viele nicht hilfreich, Bewertungen, geht schon nicht mehr.
Ach so, geht
es schon geht nicht. Nur noch hilfreich.
Okay.
Das heißt, die andere
hochstellen. Also die ist schon massiv nicht hilfreich.
nee, also danke. Vielleicht die Bitte an dieser Stelle, sollte jemand von euch das englische Film Photography Handbook über Amazon gekauft haben, übers Deutsche, und ihr habt keine Rezension hinterlassen, dann ja, macht das doch einfach, dann ist die Chance ganz groß, dass diese Scheißrezension irgendwie weggeht. Die hat mich echt geärgert.
Ja, das wächst sich raus.
Ja, hoffentlich.
Ja, ach du, ich war auf der Suche nach einem Radiowecker mit Uhr und so ein paar Sachen und ich habe mir zig Produkte angeguckt bei Amazon und Oh, also wenn man mal wirklich ganz viel Spaß haben will, dann muss man sich eine Sternbewertung angucken. Die haben zu 90% nichts mit dem Produkt zu tun. Überhaupt
übrigens nichts. Kleiner Tipp an der Stelle, kennst du ReviewMeter?
Nein.
ReviewMeter untersucht Bewertungen auf Amazon nach Plausibilität und guckt sich an, ob da irgendwelche professionellen Bewerter dabei sind und so weiter. Hm. Und filtert dir die raus, die verdächtig sind.
Sehr schön.
Ne? Okay, das war's. Wir sagen jetzt aber Dankeschön, ihr seid alle toll.
Danke!
Ne? Ihr seid klasse, ihr seid toll. Oh ja, danke übrigens auch an den großzügigen Spender. Ne? Wir haben ja eine eine IBAN für unser Spendenkonto mittlerweile.
Das war ja geil.
Ja, da ist jetzt auch, sind jetzt 12 Euro und 34 Cent drauf.
Ne, 1, 2, 3, 4, Knickknack.
Genau, dafür vielen Dank. Ja, ansonsten haut rein und wir sind nächste Woche wieder da. Wir haben noch One More Thing. Ja,
oh, ich wollte gerade sagen, einen haben wir noch.
Einen haben wir noch. Das ist mir kürzlich irgendwo durch die Timeline gelaufen auf Twitter. Und zwar gibt es in Lappland, in Finnland, gibt es Rentiere mit großen Geweihen und die sind natürlich, wenn es da vor allem im Winter sehr dunkel ist, nicht unbedingt so autofreundlich. Ne? Man kann da mal schon mal dagegen fahren, wenn so ein Ding über die Straße rennt.
Ja, kann man aber auch, wenn da kein großes Geweih dran ist. Aber
kann man auch, aber das Geweih hilft. Weil, so. Nee, das Geweih hat eine ganz besondere Bewandtnis und zwar scheinen da oben tatsächlich Herder, also Leute, die solche Rentiere da züchten, mittlerweile auf den Trichter gekommen zu sein, die Geweihe mit einer reflektiven Farbe anzusprühen. Und dann leuchten die, wenn man, also so wie ein Katzenauge, dann leuchten die, wenn da ein Auto mit einem Scheinwerfer kommt. Und dann siehst du plötzlich im Dunkeln so hell erleuchtete Geweihe. Also das, und
tagsüber siehst du wahrscheinlich nichts, weil das transparent sein wird.
Keine Ahnung, ob man die Farbe tagsüber sieht, aber auf jeden Fall bei Nacht leuchten die dann. Das fand ich irgendwie ziemlich abgefahren.
Aber ja, die reflektieren nur, ne? Die leuchten nicht selbst.
Nee, die reflektieren nicht. Ich vermute, das ist so eine Farbe, die halt so wie ein Katzenauge funktioniert und dann irgendwie das zurückreflektiert.
Ja, nette Idee. Nur gut. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr in Zukunft alle die Haare einsprühen mit reflektierender Farbe. Sehr schön.
Super. Macht das mal und wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic. www.nsonic.de